Viva España, viva España, na, 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 na. Hey.
Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei Game Changers. Das ist Folge 106 und wir sind back. Ich bin zu Hause wieder. Jakob immer noch unterwegs.
On the road, baby.
On the road again. Kennst du noch, ja?
Yeah, aber again.
Ja, wir haben wieder eine gute Folge für euch. Einiges zu besprechen. Natürlich, wir müssen über die WM sprechen und wir hatten tatsächlich beide unsere Prediction waren total falsch. Krass falsch.
Komplett falsch.
Aber das verdiente Team hat gewonnen, wir reden ein bisschen drüber. Dann ein paar Stories. ESPN räumt komplett auf. Riesenstory hier in den USA. Wir reagieren drauf. Dann haben wir Tom Brady. Was macht der GOAT? Was ist bei ihm bitte los? Macht er da gerade ein bisschen seine Karriere kaputt? Wir reden drüber. Und dann zum Schluss haben wir den ersten Front Office Wettskandal eines NFL-Teams und wir reagieren drauf. Aber ja, alles zuallererst, Jakob, erzähl, wir sind immer noch in Florida.
Ja, Mann, wir sind immer noch in Florida im Airbnb.
Erzähl, wie geht's dir? Wie läuft das Training?
Training läuft sehr, sehr, sehr nice. Ist jetzt die zweite Woche.
Erzähl mal maßemäßig. Nachdem wir jetzt in Australien waren, sind jetzt wieder auf US-Boden. Wie fühlt man sich da körperlich? Gewichtsmäßig und alles.
Das ist crazy. Also ich habe diese letzte Phase Bomberitos nochmal eingebaut, auch ein bisschen als Comparison, einfach damit ich weiß, wo ich gerade stehe und sowas, weil ich dieses Training hier halt schon kenne. Ich habe es ja schon öfters gemacht und sowas. Ja. Und mein direkter Vergleich ist eben zu, wie ich mich gefühlt habe 2024, als ich dann bei den Giants gelandet bin. Und das ist halt tatsächlich gerade so ein Night and Day Difference. Also als ich besser, real talk.
Yeah?
Also ja, das ist das Komische. Ich hatte damals ich hatte Tendinitis im Hamstring, ich hatte ein Knie, das auch irgendwie immer Probleme gemacht hat. Und die ganzen Sachen bin ich jetzt los. Also meine ganzen alten Problemzonen sind überhaupt nicht ein Thema für mich zurzeit. Das heißt, das macht mich auf einer Seite sehr, sehr happy. Auf der anderen Seite, der Schwabe in mir hat ein bisschen einen Groll, weil es gibt von der NFL jetzt ein Programm für Free Agents und für retired Spieler, wo die für dein Training zahlen.
Let's go. Also wo ist das?
Der Trust zahlt für dein Training in bestimmten Locations. Die versuchen es auszuweiten, aber eine von den Locations ist eben Exos, wo Cassie
Aber Exos ist immer schon, ich hatte damals auch schon, als Free Agents hatte ich da auch schon free trainiert. Sogar mit einem Free, du kriegst Free Supplements, also ein Shake nach dem Training und ich glaube sogar eine Massage einmal im Monat.
Einmal die Woche, oder einmal im Monat eine Massage, Mittagessen kriegst du und irgendwie Supplements oder sowas.
Yeah.
Ich habe aber irgendwie mein Formular zu spät ausgefüllt. Das heißt, die zwei Wochen muss ich auf eigene Kappe zahlen.
Und das ist nicht cheap, Alter. Das ist nicht cheap, Leute.
Ist alright, ich beschwere mich nicht. Ich habe einen Cousin dabei, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt habe, der Baseball spielt am College, der jetzt auch gerade Training macht. Den hat es jetzt nach der ersten Woche komplett erstmal weggehauen. Dieser ganze Körper ist super sore. Der kann
vor allem als Baseballspieler, du bist ja an sowas nicht gewöhnt.
Das habe ich auch nicht gewusst, Digga. Diese Baseball-Boys, ich habe gedacht, was trainiert der denn, Alter?
Yeah.
Das heißt so, Bro, I never trained like this. This is crazy.
Es ist alles nur, was die machen, ist Technik. Weißt du, Ballfangen oder schlagen, weißt du, das ist komplett anders. Krass, Mann.
Ja, nee, aber wirklich jetzt, also ich bin sehr positiv gestimmt, ich fühle mich gut, Körper ist nice und wenn wir hier am Freitag wegfliegen, dann bin ich echt guter Dinge für den nächsten Monat und kann dann guten Gewissens mich in den Flieger setzen, wenn ein Call kommt und kann da alles geben. Also das ist echt, das war das Ziel vom Ganzen und das ist, glaube ich.
Klar. Und wenn ihr wieder zu Hause seid, was ist dann der Plan?
Ich mache vormittags mein Training. Ich werde einen guten Chunk des Trainings also selber machen. Ich werde hier von Bomberitos mir ein bisschen Programming geben lassen für so diesen super, was so Injury Prevention Geschichten geht, so ein bisschen Routine für die Hüften etc. Ich mache mein eigenes Conditioning auf Barfußbasis. Und ja. Ich gehe dann, denke ich mal, 2-3 Mal die Woche zur Field Session in Nashville, wo die ganzen anderen Free Agent Jungs sind, yeah, Routen laufen, diese Geschichte.
Nice. Genau. Also was du jetzt machst, du nimmst einfach so das Beste von allen Trainings, so Städten, wie bis jetzt warst, das viel, ein bisschen Australien, ein bisschen Barfuß, ein bisschen Bomberitos, ein bisschen Nashville und alles zusammenpacken.
Ja, Mann. Das ist auch die crazy Nummer dabei. Bomberitos ist jetzt auch, also bis auf die wirklichen Full-Speed-Sprints oder Change-of-Direction-Drills sind die Jungs jetzt komplett barfuß unterwegs.
Ja?
Weil anscheinend ist wirklich die Research mittlerweile halt wirklich so viel jetzt sich angehäuft, dass es einfach einen Unterschied macht mit der Zeit, weil es diese ganzen kleinen Muskeln ansteuert und sowas. Mhm. Das heißt, die Jungs ist auch entweder barfuß oder NFL-Jungs haben halt diese 5-10 Schuhe dann an, die Vibrams oder Vivos.
Wie was hältst du von denen?
Die sind auch gut.
Okay, habe ich noch keine Erfahrung mitgemacht. Aber ja.
Kannst du mal ausprobieren. Also die sind echt toll, wenn du nicht so hardcore barfuß auf Hippie-Basis rumlaufen willst, überall wie ich, dann sind die echt eine gute Choice.
Ja, das ist wahrscheinlich eher dein Monster. Du weißt, Alter.
Statt barfuß in den Costco reinzulaufen in Dallas, Alter.
Aber das machst du auch. Bist du schon auf dem Level?
Ja, also ich muss leider zugeben, ja, schon. Also ich tue schon.
Also auch im Supermarkt, wo halt schon nasty floors und alles.
Ja, ich tue schon echt ultra viel barfuß rumlaufen. Ab und zu sagt Brittany dann auch so, okay, jetzt ist enough. Ich habe auch so ein paar Vivos dabei immer.
Yeah, yeah.
Mein nächster Move, den ich machen werde, ich habe Birkenstocks immer. Weißt du, Birkies. Ich habe meine letztes Paar Birkies irgendwie verloren gehabt mal. Genau, das heißt, ich werde mir ein neues Paar Birkies ziehen und dann
ist es so mein Birkenstock, deutsche Company. Das wollte ich auch mal. Ja.
Süddeutsch sogar.
Ja, auch mal, Alter. Was ist Birkenstock? Nee, aber das ist natürlich, Birkenstock ist auch, Tay ist halt meine Frau immer in diesem Birkenstock-Fan. Ich finde die schon gut. Ich finde die gar nicht so gemütlich. Da sind ein paar, ich habe ein paar krassere.
Du bist aber, Ufo-Guy.
Wie heißen diese? Die super weichen.
Ufos.
Ja, genau, die Dinger. Ja, ja. Und da habe ich ein paar, die hatte ich damals, von wem? Irgendeiner von meinen Teamkameraden war da gesponsert und hat so ein paar an das komplette Team ausgegeben. Und die Dinger sind, Alter, da läufst du auf einer Cloud. Also wirklich, die sind so dick, so ein Memory Foam. Absoluter Irrsinn. Das ist auf jeden Fall mein Speed.
Ja, mein Derek Carr hat uns damals auch welche gegeben, als ich bei den Raiders
war. Der hat den Big Sponsorship, ne? Das, genau.
Aber also ich habe meine recht schnell. Die gehen halt.
Die läufst du schnell platt.
Die läufst du durch, du durch nach einer Weile. Bei Birkenstock ist anders so. Umso länger du die fährst, hältst du sie besser.
Erst auf dem Level war ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen, dass ich die richtig so eingebrochen habe. Jetzt sind sie richtig, mein Fuß ist da
reingemoldet.
Reingemoldet, das ist das Wort, Alter.
Ja. Ah, nee, Mann, aber sonst alles easy, Mann. Ich bin ready. Wie bist du aus Cancun, oder wie seid ihr aus Cancun?
Zurückgekommen, ja, richtig gut erholt. Ich hatte erzählt, all-inclusive und so und war halt echt ein geiler Trip. Und vor allem für die Kiddies mit Strand und Beach all day und Drinks und was auch immer. Ja. Das ist ein bisschen schwer, wieder in die Realität reinzufinden. Ich hab dir vorhin erzählt, dieser Urlaubs-Hangover ist real.
Yeah.
Du kommst nach Hause und kommst gar nicht mehr klar. Jetzt musst du wieder aufbauen, jetzt musst du kochen wieder, jetzt musst du dich wieder irgendwie klarkommen, wo das nächste Meal herkommt, so, weißt du. Aber so langsam finden wir wieder rein und es ist alles wieder gut und es ist auch schön, mal wieder im eigenen Bett zu schlafen nach einer Woche, aber war auf jeden Fall ein geiler Trip, auf jeden Fall empfehlenswert, hat Bock gemacht und ich glaube, was wir vielleicht so ein bisschen so ein Annual-Ding draus machen werden, einfach so, ist cool, einfach ein bisschen wegzukommen, bisschen was Neues zu sehen einfach sich ein bisschen pampern lassen, so, weißt du.
Ja, Bro, ihr kocht halt einfach bestimmt übertrieben viel.
Wir kochen krass viel. Also vor allem, bei uns ist es halt, wir essen, wenn es hochkommt, ein paar Mal im Monat draußen. Also wir kochen, meine Frau macht einen krassen Job. Jeden Sonntag setzt sie sich hin, Meal Prep für die komplette Woche. Alle Groceries, die wir bestellen müssen, wir bestellen Groceries tatsächlich zum Abholen. Da musst du nicht in den Laden rein. Und dann plant die jedes einzelne Meal durch. Und wir kochen halt tatsächlich jeden Tag. Es ist halt schon wichtig für uns, dass wir nahrhaft für die Kinder und auch für uns kochen. Und da ist halt schon viel Arbeit, Mann.
Ja, weißt du?
Es ist nicht ohne, Mann. Und dann halt einfach mal chillen eine Woche, ist halt schon geil. Aber aber anderes Thema. Und zwar, du bist ein Filmguy, ne?
Ja,
Movie-Guy.
Ja, ja.
Und ich habe mir gestern zusammen mit meinem kleinen Bruder, wir haben uns die Odyssey reingezogen. Ich bin ja persönlich ein krasser Greek Mythology Fan. Ne? Ich habe auch ein Atlas-Tattoo, es ist auf jeden Fall mein Ding, schon immer. Ne? Und die Odyssey, natürlich, du kennst diese Reise von Odysseus nach dem Trojan War. Hast du ihn gesehen?
Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe vor, reinzugehen, Bro.
Das ist mein Shit, Alter.
Das ist crazy.
Shout out Christopher Nolan, krasser Direktor, einer meiner Favorites. Inception, einer meiner All-Time-Favorite-Movies, auch von ihm. Dark Knight, The Dark Knight Series, die Batman Series, krass. Christopher Nolan ist ein Killer, Mann. Ja, und das ist einer davon, Mann. Also, Shout out. Musst ihn reinziehen gehen, Alter. Langes Ding, Alter. Wir waren gestern, waren 3 Stunden fast im Movie.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, 200,
aber wenn du musst so ein bisschen, schau dir, dass du die Story weißt, so ein bisschen, dass du weißt, die Etappen, die Odysseus durchgegangen ist.
Ich habe die damals gelesen in der
den Homer, ja?
Die Iliad. Ach krass,
du weißt es, okay, ja. Yeah.
Es ist, wie gesagt, es ist eine Weile her, ich könnte wahrscheinlich einen Refresher gebrauchen, aber ich bin auf jeden Fall hyped darauf. Ich kann dir auf der anderen Seite einen Film geben, der anscheinend nicht so gebockt hat. Britney hat ihre ganze Fan mitgenommen und ist Toy Story 5.
Nein, ich habe schon gegangen. Den Kiddies hat's gebockt.
Die Kiddies hat's gebockt, okay. Ja. Sie hat gemeint, die ältere Generation hat die nicht so gefühlt.
Die Message dahinter ist ja, weil das Mädchen in dem Movie hat jetzt ein iPad. Und jetzt auf einmal sind die ganzen Kinder nicht mehr into Toys, die sind jetzt alle vor dem Screen den ganzen Tag. Und das ist so die Message dahinter, dass hey, zum Schluss kommt sie dann rum und dann ist sie legt sie iPad hin und fängt wieder an, mit ihren Spielsachen zu spielen. Und darum geht es so ein bisschen. Also ich fand es eigentlich eine ganz coole Message. Also ey, Movies ist mein Ding, weißt du, da bin ich. Ich versuche jetzt wieder langsam ein bisschen reinzukommen. Die Kiddies haben mich ein bisschen, du hast mein Movie Room gesehen, das ist mein Passion, das ist meine Passion, Alter. Aber jetzt die letzten Jahre habe ich ein bisschen gehakelt, ein bisschen einfach, weil Kinder nicht so viel Zeit lassen. Aber ich versuche wieder mein Bestes. Ich habe auch Obsession. Hast du den gesehen, Horror-Movie?
Nee, habe ich noch vor. Britt und ich wollen ihn schauen. Ja.
Der ist auch krass. Gut. Auch
ey, du bist wirklich hip gerade, was Filme angeht, man.
Ist echt so, Mann. Ich habe letztens ein bisschen. Das Krasse ist ja, ich habe auch schon lang. Das war seit langem mal wieder, wo ich einen Movie wirklich an einem Stück angeguckt habe. Yeah, ich bin nur so einer, ich habe abends so, ich bin so todmüde. Ich schaue mir so eine halbe Stunde und dann schaue ich einen Film über ein paar Tage an. So. Yeah. Aber ich habe tatsächlich, Obsession habe ich, weil ich so gute Sachen gehört habe, dass ich fand das so krass, dass ein Movie war, der irgendwie eine 750.000 oder 1 Million Budget gekostet hat und der über 400 Millionen eingespielt hat. Ja, so was war da. Und da ist eine krasse Message so dahinter. Du musst da ein bisschen tiefer hinter da ein bisschen reingucken und dann immer diese Message, diese hidden Ding hinten drin finden, finde ich mega geil. Also das ist auch ein Reiner. Musst du reinziehen. Schön. Okay. Zu viel des Guten.
Pass auf, hier ist die Überleitung. Und zwar, nachdem wir jetzt monatelang nur Fußball geschaut haben, hat Marc extra jetzt Zeit gefunden, Filme zu gucken. Aber lass doch mal zurückgehen und über das reden, was wir am Wochenende witnessen durften in der Fußballwelt.
Yes, sir.
Wollen wir anfangen mit dem Finale, Spiel um Platz 3, wo musst du zuerst reingehen?
Ja, lass direkt ins Finale reingehen. Und ich bin gerade auf Social Media wieder Detox, ich brauche das immer ab und zu mal. Ich habe letztes Mal reingecheckt, aber nur DMs gecheckt. Ich hatte ein paar gesehen, Leute, hat es gar nicht so getaugt, dass wir viel über Fußball geredet haben. Aber Leute, es ist vorbei jetzt, okay?
It's over, it's over.
Training Camps fangen jetzt an. Hey, Football kommt, okay? Ja. Aber heute müssen wir natürlich das Ganze abrunden, also reden wir über die Weltmeisterschaft. Und lass mich ganz kurz hier ein bisschen Stats sagen. Spanien hat verdient das Ding gewonnen. Nach Diskussionen, wo wir auch Teil von waren, dass Argentinien fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen bekommen hat, Vorwürfe und alles und dass manche Teams da bevorzugt wurden, hat am Ende das verdiente Team gewonnen. Für mich absolut, ich hatte die Anfang nicht auf dem Schirm, aber dann später durch die Knockout-Rounds, Spanien ist ein absolut Killer-Team. War für dich Spanien auch, war es für dich die beste Mannschaft des Turniers?
Auf jeden Fall. Die Jungs haben echt abgeliefert und vor allem, die haben sich immer weiter verbessert. Also die haben das Turnier echt nicht gut angefangen, nicht den Start gehabt, den die eigentlich wollten. Und dann aber piece by piece mit jedem Opponent, gegen den die gespielt haben, sind die besser geworden. Und Bro, das sind so viele Storylines mit der Mannschaft, die mir dann gefallen haben, Mann. Du hast auf der einen Seite den Coach, der die spanische Nationalmannschaft jetzt zum ersten Mal die Herren coacht, aber der diese Gruppe an Jungs praktisch von der jüngsten Altersstufe an begleitet hat. Also er hat irgendwie als U16-Coach irgendwie für die spanische Auswahl angefangen, U16 gecoacht, dann mitgegangen zu U19, U21. Und ja? Jetzt zu den Herren zuerst die Euro gewonnen und dann jetzt den World Cup und hat einfach auf jedem Level mit den Jungs die Championship geholt. Krass, und irgendwie 38 Siege, keine Ahnung, was, 2 Niederlagen oder sowas nur im ganzen Ding, in seiner ganzen Tenure unter ihm. Und das fand ich eine krasse Story, dass bisschen sich bewahrheitet, was wir immer predigen, dass, hey, du brauchst so Kontinuität, was Coaching angeht und sowas. Mhm. Die Spanier machen es vor. Die haben da denselben Coach mit den Jungs von der Jugend bis hoch aufs Herrenlevel mitgenommen und die liefern einfach weiter ab, spielen Bombe für den. Die ganze Story mit Lamine Yamal, umso mehr du über den Junge lernst und
wie in krass Background. War denn bitte dieses virale Foto, Mann, mit ihm und Messi, als er ein Baby war. Die Chance, dass das passiert, wie irre ist das, dass Messi, 20-jähriger Messi, diese Familie gewinnt einen random Fotoshoot mit ihm und er badet dieses Baby. Und dieses Baby turned out to be der krasseste Fußballspieler, der ihn wahrscheinlich zur Zeit existiert, wenn nicht Top 3 oder Top was auch immer. Und dann spielen die gegeneinander im Finale der Weltmeisterschaft. Absolute irrsinnige Story, Mann.
Das Erste, was mir in den Kopf kam, als ich das Bild gesehen habe, war Harry Potter. So, der dunkle Lord hat ihn versucht zu vernichten als Baby. Der Sith und jetzt Lord, kommt Alter. Er zurück als junger Mann und defeated den dunklen Lord. Ich so, yeah, it's over for Messi.
Aber die Storyline, das hat das Ganze perfekt gemacht. Das ist ja, so crazy, dass das so passiert ist. Aber ja, was willst du sagen? Spanien hat so dominiert. Mhm. Und ich glaube, Leute, also ich zumindest, der nicht so tief im Fußball drin ist, ich hatte gar nicht verstanden, wie krass die dominiert haben. Mhm. Da war eine krasse Statline, die ich sehr faszinierend fand, dass da ist eine, wie viele consecutive 6 Ballkontakte, das ist irgendwie so ein Stat, weißt du, wie oft du halt 6-mal gepasst hast, ohne den Ball zu verlieren, also untereinander, 6-mal. Argentinien, das ganze Spiel hat es einmal geschafft, dass die untereinander 6-mal den Ball geführt haben und zueinander gepasst haben. Spanien über 32 Mal. Das zeigt einfach den Alter, Ballkontrolle. Kontrolle über das komplette Game. Die Schuss.
Argentinien 20 hat Schüsse, Argentinien.
Einen Schuss und er kam in der Nachspielzeit. Ja. Absolut dominant, ohne Ende. Shoutout aber an den argentinischen Torwart, Mann. Alter, der verhindert hat, dass das Ding 4-5-0 ausgegangen ist.
Ja. Martinez muss seine Flauen geben. Das würde ich auch sagen, tatsächlich der einzige argentinische Spieler, wo ich so sage, so, okay, der Kollege, den kann man schon, so weiß man, respektieren, klar. Bro. Was die anderen Jungs abgeliefert haben auf dem Platz, inklusive Messi, so von einfach schlechter Sportsmanship ist crazy. Wenn du dann hinterher, also gibt's Leute, haben kleine Filme, 16-minütige Filme draus gemacht, die ganzen irgendwie fragwürdigen, die Jungs steigen hinten rein in die Beine mit den Stollen.
Das war durch das komplette Turnier durch?
Durchs komplette Turnier durch und in diesem Spiel vor allem auch. Gut, Enzo Fernandez hat dann die rote Karte mal gesehen, aber auch nach dem Abpfiff zum Beispiel, da gab es dann so fast, ist eine kleine Schlägerei ausgebrochen und du siehst, wie die Argentinier das Ganze initiaten. Du siehst, wie Messi so Leuten nicht die Hand schüttelt und sowas. Und du sagst so, Bro.
Und das come ist das, wo on, Leute sagen, meine, das Fußball hat gewonnen.
Ja, der Fußball hat gewonnen auf jeden Fall, Mann. Ich habe das Ganze hier in Miami angeschaut. Hier ist argentinische Hauptzentrale. Also ohne Witz, gerade wo wir sind, 72nd Street, North Miami Beach. Hier ist so ein argentinisches Restaurant, Manolo's. Und hier war das Public Viewing auch von North Miami.
Okay.
Wo wirklich alle Argentinier waren. Mhm. Und wir haben aber gesagt, weißt du was, so ist uns egal, wir representen, wir haben die Spanien-T-Shirts geholt, die Spanier vorne drauf, rot für die ganze Familie und Cousin und sind dann zu Public Viewing gegangen, haben da so 3 andere echte Spanier gefunden und waren so in einer Corner und ja man, also es war cool mit anzusehen, dann wie so die Energie aus der Crowd rausgegangen ist, weil die waren da schon hart mitgefiebert und die Argentinier, denen bedeutet das schon auch echt, echt viel, ja, gerade Messi und sowas.
Ja,
aber ja, man verdient hat Spanien das Ding geholt, man. Das war nice.
Ja. Was ich auch gerne drüber reden würde, die Halftime-Show. Was ich tatsächlich sehr cool fand. Sehr amerikanisches Ding. First ever FIFA World Cup Halftime Show. Natürlich müssen die Amerikaner das Ganze so groß aufziehen. Aber fand ich cool. Ich finde das ist ein bisschen lächerlich, dass viele Leute das mit der Super Bowl Halftime Show verglichen haben und das nicht so gut fanden wie in der Super Bowl Halftime Show. Ich glaube, das sollte das gar nicht sein. Das ist sein eigenes Ding gewesen. Es war mehr so um Unity und dass wir alle zusammenkommen zu einer Welt. Und ich fand die Message cool, ich fand die Performance cool, aber ihr würdet auf jeden Fall deine Meinung dazu haben.
Ja, also die Fußballpuristen auf meiner Timeline haben viele darüber gestöhnt, dass es also die haben so gesagt so ey okay jetzt reicht's. Zuerst haben wir auf einmal das Ganze in vier Quarter aufgeteilt für die Amerikaner. Jetzt machen wir noch eine halbe Stunde Halbzeitshow. So irgendwo ist ein Punkt erreicht. Aber ich tatsächlich von den ganzen Changes für diesen World Cup fand ich die Halbzeitshow eigentlich den, wo ich sagen würde, okay, das musst du drin lassen. Das ist eigentlich das ist eine coole Edition. Das ist eine neue, nochmal eine Stage und sowas. Klar ist das Ganze ein bisschen, du hast mehr Constraints als beim Super Bowl. Die Halbzeitshow ist, glaube ich, kürzer. Die Halbzeit insgesamt ist einfach ein bisschen kürzer und sowas. Aber Bro, was willst du sagen? Das ist das größte Sportevent der Welt. Im Nachhinein die Nummern, jetzt waren, glaube ich, irgendwie haben 15 Billionen oder sowas gemacht mit dem Tournament.
Ja, musst du, an Einnahmen?
Ja, das ist das finanziell erfolgreichste, größte Sportevent aller Zeiten gewesen.
Ja, crazy, man.
Was sagen muss. Okay, Respekt, Shoutout FIFA.
Und das Krasse ist hier, ich rede mit Amerikanern so, wow, was denkst du, wie viel größer dieser World Cup ist denn als der Super Bowl? Und die checken das, glaube ich, gar nicht so. Ja, vielleicht ein paar Millionen mehr schauen das vielleicht. Leute verstehen. Das World Cup Finale schauen 1,5 Billionen Leute an. Ja. Während den Super Bowl schauen 200 Millionen Leute an. Das ist 3 Billiarden Leute mehr.
Mehr, ja.
Verstehst du? Also, das ist einfach eine komplett andere Dimension. Aber ich finde es ganz cool eigentlich mit der Halftime Show, weil ich finde, dass klar ist es das erste Mal und das gehört normalerweise nicht zum Fußball, aber es ist halt einfach so, hey, wir hosten das Ganze und wir machen das so ein bisschen nach unserem Style. Weißt du, wenn ihr das hostet in 4 Jahren, dann macht ihr euer Ding draus. Weißt du, packen so ein bisschen amerikanische Stempel drauf, was ich in dem Sinne gar nicht verkehrt fand.
Alter. Ich finde aber auch ehrlich, ich finde jede Host-Nation oder ich denke in Zukunft werden es wahrscheinlich immer mehrere oder Gruppen an Länder hosten, weil es einfach so viele Games sind mittlerweile.
Ja.
Aber ich finde, jede Host-Nation sollte das eigentlich so als Opportunity benutzen, um so ihre Culture auf einer Stage zu präsentieren.
Und das ist ja auch Werbung für dein Land, absolut. Ja. Und für dein, du willst ja der Welt zeigen, hey, was habt ihr, was wir hier zu bieten haben und unsere Kultur. Und ja, finde ich absolut richtig,
Mann. Wenn das Ding in Spanien, ist ja, glaube ich, Spanien, Marokko, Portugal.
Ist es schon eher bekannt gegeben? Okay.
Ich weiß nicht, ob das die nächste ist oder die übernächste, aber das ist auf jeden Fall eine Sache. So, Bro, dann will ich auch wirklich, dann pack die spanischen Stars daraus. Gib mir einen marokkanischen Dance irgendwie, Ahnung, marokkanische Rapper, portugiesische Gitarre, sowas.
Ich liebe das, Mann. Also eine andere Kultur, einfach sowas eher und einfach zeigt mir, was ist euer Land all about, weißt du?
Gib mir eure besten 10 Minuten.
Hundertprozentig, Mann. Aber wie funny war denn bitte Madonna und kam da raus mit Ronaldo und Ronaldinho und hast du Ronaldo am Steuer gesehen? Ich so, Alter, Bro, have some fun, Alter. So no emotions.
Bro, die Story ist aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Ronaldinho oder Ronaldo war, aber die waren anscheinend gerade irgendwie erst zusammen irgendwo in Lateinamerika unterwegs und einer wurde festgenommen von den beiden, weil er irgendwie einen Fake-Pass einfach hatte.
Ach, aber nicht.
Das heißt, die sind gerade erst irgendwie, die waren gerade erst on Tour irgendwo in Panama. Ausrasten mit falschen Papieren.
Aber ich fand, Justin Bieber war gut. Ich fand den Vibe ein bisschen nicht partymäßig genug.
Yeah,
es hat ein bisschen, so ein bisschen Downer, aber die Message hinter dem Song Hallelujah ist ein Du celebratest, right? Das ist schon ein guter Song, aber ich weiß nicht, ob der da reingepasst hat, aber dann Shakira. Queen of the World Cup, finde ich geil. Yeah. Wer war noch da? Madonna hat ihr Ding gemacht. Also overall, fand ich cool, man. Auch so der Visual, weißt du, den sie da gemacht haben mit der Weltkugel und alles und Flaggen und so, weißt du, da kriegst du
mich. Einziges Manko für mich war zum Beispiel, als es dann auf diese Kinder, da waren irgendwie diese Kinder, die sie gesungen haben.
Ja.
So, Lass beim nächsten Mal Playback machen für die Kinder, weil irgendwie die Töne.
Oh, ja. Da haben sie nicht, der Sound haben sie nicht getroffen. Ne?
Ja, die so, okay, come on, baby. Get it out. Oh shit.
Ja, aber nee. Hut ab an das größte und erfolgreichste Sportevent aller Zeiten. USA hat einen krassen Job gemacht, müssen wir sagen. Hut ab, wir haben es nicht erwartet, aber die haben abgeliefert.
Ja. Meine Kritik wäre die. Was uns im Vornherein Sorge gemacht hat, war nicht das Problem. Die Amerikaner haben mitgemacht, die amerikanischen Communities haben sich für den Sport begeistert. Mhm. Du hast auf jeden Fall ein intangible Feeling, bisschen, dass Fußball einen anderen Stellenwert jetzt hier hat. Ob das sich in sportlichen Erfolg translated, werden wir noch sehen. Mhm. Was ich eher die Schwachstelle fand und was, glaube ich, auch von diesem Turnier mitgenommen wird, als so ein bisschen so ein blaues Auge, ist so die FIFA-Vibes, der Vibe bei FIFA, also diese, hey, keine Ahnung, wir nehmen die rote Karte zurück, wir checken nicht ganz, wie wir das Virtual Assist-System benutzen, so, hier tun wir mal ein Tor wegnehmen, da tun wir ein Tor geben, hier tun wir ein Foul korrigieren, hier tun wir das Foul nicht korrigieren. Mhm. Das glaube ich, also so als reiner Fußballfan muss es dich frustrieren, dass das so ein bisschen sich so, ja, es fühlt sich nicht wie reiner Fußball an gerade. Es fühlt sich so an, wie wenn irgendwie
nicht mehr, ne?
FIFA da so seine Finger drin hat. Die müssen auf jeden Fall vor dem nächsten Turnier sich überlegen, wie sie das streamlinen, dass zumindest der Anschein an Unparteiischness bisschen wieder nach vorne kommt.
Ja, da bin ich bei dir. Glaubst du, das ist so einfach, weil es alles so neu ist noch mit der VAR? Und das ist ja echt kleinlich, Mann. Wir reden von Zentimetern teilweise. Dass es nicht gegeben wird. Das ist einfach noch, ist okay, das ist neu, das ist alles noch ein bisschen ungewohnt, aber dass sich irgendwann, du wirst dich dran gewöhnen. Und du spielst halt true, wirklich, in dem Sinne. Weil entweder ist es Offsides oder nicht. Und da ist halt dann auch keine Gray Zone. Entweder du warst oder nicht, egal wie viele Zentimeter das waren.
Also es ist auf jeden Fall was, woran sich die Fußballfans, glaube ich, halt noch gewöhnen müssen. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch eine Sache auf FIFA-Seite, wo die, glaube ich, checken müssen, hey, so dieses Chummige, dieses so, hey, wir machen unsere Backroom-Deals und sowas und was FIFA, aber, da musst du mal ehrlich sagen, die hatten ja Korruptionskanzlei und sowas gewohnt.
Du musst dir überlegen, du hast ja gerade erzählt, wie viel Geld die machen. Ey, da ist halt schwer, weißt du, weil da gehen halt Millionen und Millionen und Milliarden über den Tisch und da ist halt, hey, da irgendjemand hat da halt die Power, weißt du, der da so viel Geld bringt, du sagst, hey, das und das muss passieren. Ist halt schwer, Nein zu sagen ab und zu, weißt du.
Also ich glaube da, das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall was bei FIFA liegt. Weißt du, und das war eigentlich das Hauptding. Die Fans, die Leute in Amerika, Mexiko, also, Kanada und sowas, die waren da. Die Fans haben auch die teuren Tickets gezahlt und sind trotzdem gekommen und haben
absolut, ihre Country supported. Absolut, wie die Stadien vollgekriegt haben. Ja. Jedes Spiel gefühlt, fand ich sehr beeindruckend teilweise. Weil ich habe da ein paar Clips gesehen auf Twitter, wo die sagen, ich habe 20.000 gezahlt, ich habe 50.000. Was machst du denn? Wie hast du so viel Geld? Ich habe eine AI-Company und ich habe die Company und alle anscheinend haben eine Company und haben so viel Geld, sich diese Tickets zu leisten. Das war schon crazy, aber irgendwie haben sie es geschafft, die Stadien vollzukriegen und auch wie gesagt, Stimmung und was jedes Land, das fand ich auch ein cooles Ding, weil das jedes Land gezeigt hat oder sich so repräsentieren konnte, was die Norweger gemacht haben.
Ja.
Was die Holländer gemacht haben, Alter. Ja. Was die Japaner, die Energie, die gebracht haben. Weißt du, jedes Land hat so ein bisschen präsentiert, so hey, das ist, wie wir feiern und wie wir unser Team supporten. Und das ist, Alter, im Endeffekt, worauf es ankommt. Ich fand das so geil.
Ja, deswegen, also die eigentlich müssen nur die Leute mit den Anzügen wieder mal einfach aus dem Weg gehen von den regulären Fans. Lass die Fans machen, lass die Spieler spielen auf dem Feld. Und dann wird das Ding, ist der World Cup immer geil. Das wird das so.
Ja,
Mann, werden wir sehen. Aber es war cool, war eine coole Zeit. Jetzt wieder absolut, ein bisschen Hangover, back to reality.
Back to football. Aber wo wir von Anzügen sprechen, lass doch direkt in die ESPN-Anzüge reingehen und schauen, was da abgeht. Hier ist die Story. ESPN sorgt aktuell mit der größten Umstrukturierung der letzten Jahre für Schlagzeilen. Nach der Integration von der NFL Network. Also ESPN hat NFL Network gekauft oder andersrum?
Du stellst die
Hand. Eins von den beiden, die haben sich auf jeden Fall zusammengeschlossen, wurden zahlreiche bekannte Persönlichkeiten entlassen, was die riesen Schlagzeilen gemacht hat. Weil natürlich viele von diesen Rollen hatten sich überschnitten, also mussten ein paar gehen. Gleichzeitig setzte Disney, ESPN owned Disney.
Ja, pass auf, das ist
Disney owned ESPN.
Das ist der Deal, erklärt ganz kurz, ja, der gesagt wurde. ESPN kauft NFL Network, NFL Red Zone und NFL Fantasy.
Okay.
Aber als Teil von dem Deal bekommt NFL 10% Equity in ESPN.
Okay.
Und ESPN bekommt die Full Distribution Rights, Operational Control von diesen ganzen Assets, die unter diesem Umbrella sind. Also die ganzen Verträge, Talente, Facilities sind alle jetzt Teil von ESPN.
Alles klar, okay. Also einige Riesennamen wurden entlassen. Was für mich sich da ein bisschen die Frage stellt, ob sich da ein bisschen gerade so die Landschaft im Sportmedienbereich ein bisschen verändert. Wo wir rüber reden müssen, natürlich Number One Entlassung, war Ryan Clark für mich. Und es war nicht nur, weil er entlassen wurde nach 11 Jahren bei ESPN, aber auch wie er entlassen wurde. Und also während Ryan Clark war live on air, hat gerade eine Live-Sendung gemacht und wurde er während dieser Sendung informiert, dass er entlassen wird. Und der Grund dafür im Nachhinein war, die wollten nicht, dass er über Social Media oder über irgendwelche anderen Leute erfährt, dass er entlassen wurde. Und wir reagieren gleich beide drauf. Aber trotzdem ging da so ein bisschen die Frage rum, war das disrespectful oder war das eher respectful? Daher, weil du natürlich nicht wolltest, dass er das irgendwo anders erfährt. Aber ja, Jakob, deine Reaktion dazu.
Also, Ryan Clark ist natürlich zum einen erstmal ein Spielerlegende, also hat eine extrem krasse Karriere gemacht als Spieler, hat dann mit The Pivot, mit ein paar anderen Jungs einen krassen Podcast aufgebaut, der hier in den USA sehr groß ist, der auch travelt, also die gehen zu Trainingslagern, setzen sich hin mit Spielern, die sind immer gern gesehene Gäste in NFL-Facilities, reden da mit dem Coach, mit verschiedenen Spielern, also die machen ihr Ding. Mhm. Der war bei ESPN, würde ich sagen, jemand, der ein bisschen immer mal wieder in Kontroversen verwickelt war.
Ja. Absolut, muss man sagen.
Der hat extrem, der hat starke Meinungen, weißt du, ich meine, der ist immer so ein bisschen auf Seite der Spieler. Immer wenn was in das Territorium von, sagen wir mal, Racial Dynamics geht, dann ist er der Erste, der was dagegen sagt. Und das ist ihm, glaube ich, zum Verhängnis geworden, er ist immer ein großer Kritiker gewesen von den reinen Sportjournalisten.
Die nicht selber gespielt haben.
Genau. Da gab es eine Szene, wo er mit, glaube ich, Peter Schrager heißt der Kollege, wo er so gesagt hat, so hey Digga, das ist halt, das ist der Nicht-Footballer in dir. Ja, und der hat sich dafür schon ein bisschen so dann davon disrespected gefühlt. Und Leute zeigen zu dieser Mentality, diesem Moment als was ihm wahrscheinlich zum Verhängnis geworden ist. Aber es ist auch einfach, glaube ich, eine Geldgeschichte. Weil jemand wie Ryan Clark wird nicht billig sein. Der Kollege hat seine eigene Media Company, seinen eigenen Podcast, mit dem er viel Geld macht. Der hat lange, lange in der NFL gespielt. Der wird das Ganze nicht brauchen. Also er macht es, weil er es will. Der macht es nicht, weil er es braucht. Und ich glaube, er ist deswegen vielleicht auf dem Chopping Block gelandet. Wie dann die ESPN damit umgegangen ist, das finde ich ist halt, bro, das ist halt echt unter aller Sau. Also das ist ja Business Basics 101, ja. Wenn du schon weißt, dass du ihn entlassen wirst, dann schaust du, dass du das ihm sagst, bevor er live in die Show reingeht oder bevor er seinen Arbeitstag startet.
Warten nach der Show, lass es hinter verschlossenen Türen machen, komm in mein Büro, listen, das ist, was wir machen, so schaut's aus, wir müssen ein paar Dinger streichen, sorry, du bist einer davon und das war's. Man to man sein, weißt du, da musst du der größere Mann sein in dem Augenblick und dich nicht hinter einem Monitor verstecken und ihm das irgendwie texten oder was auch immer. Absolut bodenlos für mich, Mann. Ja. Das ist so disrespectful für mich, aber sorry.
Und er ist ja nicht der Einzige, dem das passiert ist anscheinend. Yeah. Es gab einige Talente, die das Ganze über Social Media erfahren haben, über eine schnelle Nachricht irgendwie zugesendet bekommen haben. Den ganzen Tag über hier in den USA sind die News auf Twitter gedroppt von den ganzen Leuten, die entlassen wurden. Da unter einige andere große Namen im einfach Sportjournalismus-Game, würde ich sagen. Also Leute, die 30 Jahre lang und sowas bei ESPN schon unterwegs waren. Aber auch einfach große Namen wie Cam Newton. Cam Newton wurde zum Beispiel gefeuert.
Ja, ja.
Crazy. Also wie denkst du darüber? Was glaubst du, ist da der Grund dahinter? Woher glaubst du, kommt
die? Ja, ich denke, das hat so, ich glaube, das hat eine Nummer von Gründen. Ich glaube, einmal die Kontroversen mit Ryan Clark. Und da bin ich ganz ehrlich, auch teilweise haben einige seine Takes mir nicht so getaugt, wo ich sage, weißt du, das war nicht unbedingt notwendig. Einer von, ich weiß, wir hatten drüber geredet, da, wo er RG3 angegriffen hatte oder ihn irgendwie gesagt hat, hey, du hast so, im Endeffekt hast du keine Meinung dazu über diesen, das war damals mit Caitlin Clark, Angel Reese, du kannst darüber nicht reden, du hast eine weiße Frau, also weißt du nicht, was schwarze Frauen hier im USA durchmachen. Ah, das fand ich, das hat mir nicht so getaugt. Und oftmals diese, wie du sagst, diese Racial Card ab und zu mal, ab und zu ist angebracht, aber ab und zu auch nicht. Und bei dir spielt sie sehr oft. Aber das ist besides the point. Aber krasse Karriere, krasser Experte, was Football angeht. Krasser Talker. Seine Meinung ist besides the point, aber wie er die rüberbringen kann,
eloquent.
Krasses Talent. Talent. Ja. Absolute Aura. Ja, er ist super krass. Anna auf The Pivot, super erfolgreich, sein Podcast. Und er ist einfach ein Riesentalent. Und ich glaube, da kommt auch ein bisschen, das kommt auch damit rein, dass sie sich wahrscheinlich ihn einfach auch nicht mehr leisten können. Oder dass er zu groß wird, weißt du, für ESPN. Und zu viel Influence vielleicht hat, weißt du. Und ja, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall bodenlos, wie das rübergekommen ist und wie die das Ganze gehandelt haben. Aber ich glaube, das ist ein paar Gründe, warum er gehen musste. Aber ja, der Junge wird absolut okay sein. Ja. Wie gesagt, ich glaube, der wird wahrscheinlich irgendwo anders gehired. Sein Podcast ist so oder so super erfolgreich. Also mache ich mir gar keine Sorgen.
Ja, also ich denke auch, dass bei Brian Clark wir uns keine Sorgen machen müssen darüber, wie es bei ihm weitergeht. Mhm. Wenn er weiter in der Medienlandschaft sein will, dann wird er in der Medienlandschaft sein. Ja. Dafür ist er auf jeden Fall gut genug und hat genügend gute Arbeit abgeliefert. Vielleicht die ganzen anderen Namen sind so ein bisschen eine Question. Und dann für mich das große Warum. Also Leute diskutieren natürlich, warum tut eine Company Leute feuern, ist um Geld zu sparen, Nummer eins. Du hast jetzt die ganzen Talente von ESPN und du hast die ganzen Talente von NFL Network. Und natürlich, also für mich, ich war ja im Frühjahr bei dem Media, Broadcast Media Bootcamp. Also das war ungefähr vielleicht einen Monat oder sowas, nachdem dieser Deal announced wurde. Und du hast da bei den Leuten so schon durchhören können, dass alle so gemeint haben, so hey, ja, wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht und wer bleibt, wer geht. Und Leute haben schon so gemeint, so ja, ich sag ich mal jetzt einfach Leute im Staff, also nicht die On-Camera-Talents, aber so die Leute, die der Kameramann, der Producer und sowas, da hast du schon bei so ein paar gehört, dass die so ein bisschen schauen, dass sie vielleicht woanders unterkommen oder sowas, weil sie merken, dass hier bestimmt demnächst ein anderer Wind reinkommt.
Das ist das Ding. Ich glaube, es ändert sich einiges, weil ich weiß, willst du kurz auf die anderen Leute eingehen, um mal vielleicht mal kurz nennen, wer dann noch rausgeflogen ist? Tom Pelissero, der aus so einem NFL, der ich glaube, er macht so Quarterback-Expertise oder sehr.
Draft-Guy.
Draft-Guy,
Breaking Notes, das ist so der Adam Schefter-Alternative.
Genau. Carl Refchev, der ist seit 93 bei ESPN. Über 30 Jahre. Über 30 Jahre wirst du einfach gejobbt, Alter.
Ja, das war einer, wo viele Leute nicht verstanden haben, wo ein bisschen so Aufschrei gab, weil er so ein Gesicht davon ist.
Gesicht von Baseball Tonight, was? Okay, sorry. Weiß ich gar nicht, was zu sagen soll. Charles Davis, ehemaliger Spieler, was auch ein krasser Typ ist. College Football Experte, bekannt für seine Draft-Analysen und TV-Kommentare, auch super Talent.
Bart Scott, fand ich, war noch einer, den man kennt, den man gesehen hat. Also wenn der Name euch jetzt nicht sagt, typt es mal in euer Google rein.
Bart Scott kennt
man. Das Gesicht habt ihr auf jeden Fall gesehen schon mal.
Ja. Also crazy. Und da war das wirklich, also für mich war Sparmaßnahmen wirklich der Number One Reason, dass das so passiert ist.
Also ich denke, das werden wir
jetzt in das nächste Thema rein.
Ja, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen. Also ich denke, dass bei ESPN gibt es zwei große Namen, die natürlich davon profitieren. Du hast Stephen A. Smith und du hast Patrick McAfee.
Du nimmst aus der Pocket von den einen und gibt es den nächsten?
Es ist nämlich gemunkelt und es wird geredet darüber, dass Pat McAfee anscheinend in seinem nächsten Vertrag bis zu 60 Millionen pro Jahr bekommen soll. Und die Millionen musst du natürlich irgendwo hernehmen.
Und 60 Millionen. Ich weiß noch, wo Stephen A. Smith seinen 20 Millionen pro Jahr Vertrag unterschrieben hat und alle so, boah, das ist so viel Geld. 60? Aber das zeigt Pat McAfee ist das absolute Face auf ESPN. Und das ist, warum Leute jeden Tag einschalten und sich das Ding für 3 Stunden, lässt jeden Tag für 3 Stunden on air und redet über nichts anderes, worüber diese ganzen anderen ESPN-Shows auch reden.
Ja.
Aber er bringt es halt auf eine andere Art und Weise rüber. Er ist die Persönlichkeit. Er hat seine Homies mit da, die mit rein chirpen. Und dann hat er halt hier und da mal Gäste, die reinrufen. Und er bringt es auf so eine positive und coole und fun Art und Weise rüber, dass Leute einschalten. Und das ist nämlich genau, was sich gerade ändert.
Ja, ich denke, davor hattest du eben das Modell, dass du Leute hast, die durch ESPN dann bekannt geworden sind.
Mhm.
Ich denke, das Modell, das jetzt sich gerade abzeichnet, ist, dass du sozusagen du machst dich selber heiß, du baust deinen eigenen Shit auf und ESPN gibt dir dann, sagt, hey, komm, mach dein Shit bei uns, wir distributen das, du kannst trotzdem auch deinen YouTube-Release und sowas, dein eigenes Ding machen,
ja.
Sodass sozusagen beide Seiten von dieser Reach profitieren.
So,
du persönlich, Bro, ich bin niemand, der sich jetzt hinsetzt und die Pat McAfee-Show für mehr als irgendwie 10 Minuten anschaut.
Mhm.
Ich schaue mir einen YouTube-Clip mal an, wenn die über irgendwas Kontroverses reden oder sowas, ja. Über ein Thema, über das wir vielleicht besprechen wollen oder so. Aber ansonsten, ich denke, die Haupt-Customer von der Pat McAfee-Show, abgesehen von den Hardcore-Fans, sind Digga, Gyms und Airports, wo ESPN halt läuft. So, aber
ja,
was du ihm wirklich geben musst, ist, er hat einfach bewiesen, dass er jeden verdammten Tag sich da hinstellen kann und für 3 Stunden über irgendein sport-related Zeug labern kann. Weißt du, ich meine?
Punkt und Komma, ja. Und das ist ein Talent, Mann.
das musst du respekten, Bro.
Ja.
Ob jemand krank war und sowas, dann springt halt jemand ein, die finden da, die bauen so ein bisschen ein eigenes Universum auf mit Charakteren, AJ Hawk das ist der Boston Guy und der Boston Connor oder sowas,
ja.
Diese komischen Charaktere, Homies, die er da mit dabei hat, aber die haben es eben einfach gepackt, das zu etablieren. Und dann, wenn ich das einfach mal aus einer Business-Perspektive anschaue, wo du sagst, hey, okay, ich kann ihm jetzt diesen Batzen in die Hand drücken und die machen ihre eigene Production da unten, die schauen, dass das läuft, die kreieren auch immer wieder Storylines außerhalb von dem reinen Fernsehuniversum, wenn Pat McAfee irgendwie bei WWE ist und sowas.
Mhm.
Alles, was sie außerhalb machen, bringt ja auch wieder Eyeballs zu dem Produkt, was dann bei ESPN sitzt, im Vergleich zu jemand, der halt ein reiner Analyst ist, der in L.A. lebt, den du bezahlen musst, dass er ins Studio kommt, sich da hinsetzt, dem du die Garderobe zahlen musst, dem du den Travel zahlen musst, wenn die irgendwo anders haben willst, dann ist es natürlich ein anderes Offering. Der eine bietet eine komplett fertig produzierte Show und Persönlichkeit und Organic Reach außerhalb von der ESPN-Welt und die andere Person relied sozusagen darauf, dass du ihnen das Spotlight gibst. Also ich denke, das ist ein bisschen der Switch wahrscheinlich.
Ja, hundertprozentig, Mann. Zu deinem Punkt, also ich bin auch keiner, ich bin Pat McAfee-Fan, ich finde die krass, ich finde coole Persönlichkeit so, aber ich schaue ihn jetzt auch nicht irgendwie religiously an, aber was ich geil finde, ich finde College Game Day. Junge, also schaust du College Game Day an?
Yeah.
Das ist meine Show, Samstagmorgens während dem College.
Das ist die einzige Show, die ich schauen kann, weil das ist so, weißt du mal, wenn wir am Traveln sind.
Was der Typ, Alter, das ist einfach Entertainment, Mann. Der hat halt einfach keinen Filter. Und die Energie, die er bringt, das finde ich cool, Mann. Also da bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Aber im Endeffekt, woraus hinausläuft, du hast diese Big Two, vielleicht Three, ich glaube, da ist noch ein anderer, der sein Kram nicht einfällt, die du zahlst bei ESPN und der Rest sind so, im Endeffekt, so, wenn du es auf NFL-Terms vergleichst, so First Contract-Jungs, die du dann da irgendwie auf den anderen Shows miteinander, die setzen sich da hin und reden miteinander, weißt du, das sind die low paid, ihr redet da, aber im Endeffekt, der Fokus ist wirklich auf den Shows von hier, Pat McAfee, Stephen A. Smith und das sind unsere Geldmacher und die anderen sind so, hey, whatever show.
Also du hast halt die Klasse an Oldschool Fernsehanalystengesichtern, die außerhalb von ihrem ESPN-Job nicht viel gemacht haben, dann musst du aber auch sagen, du hast in Cam Newton und Ryan Clark, die beide ihre eigene Show zu Hause haben, außerhalb von ESPN, die beide halt aber auch in der NFL große Karrieren hatten, die wahrscheinlich nicht einfach sich so rumschubsen lassen, die nicht für weniger Geld das Ganze machen werden. Weißt du, ich meine, so, die sehen, was Pat McAfee macht, die eigentlich ja im selben Track sind, weißt du, ich meine, und die, die dann auch dementsprechend eigentlich die ähnlichen Nummern sehen wollen oder die ähnliche Inclusion. Weißt du, ich meine, das ist ja, wenn du siehst, hey, okay, Pat McAfee macht die Show bei euch und ihr distributet seine Show und lasst ihn aber trotzdem noch außerhalb davon selber profitieren über YouTube etc., dann will ich dasselbe natürlich auch. Dann müsst ihr bei mir nicht anfangen, irgendwie mir zu sagen, so, hey, wir wollen aber nur Cam Newton, wir wollen, dass du bitte nur die ESPN-Show hier mal so.
Klar.
Ich denke, das ist halt auch ein Ding, dass du eben jetzt, dass diese beiden Networks zu einem Network werden, dass du einfach weniger Oxygen im Tank, weniger Luft im Tank. Und ESPN hat sich entschieden, jetzt wer den großen Käse bekommt und wer gehen muss.
Lass mal von der Perspektive von der jüngeren Generation gucken. Ja. Wenn du das bist, wo sie jetzt sagen wir, du bist gerade 15, also Gen, was ist das, Gen Z oder was auch immer, schaust du dir lieber Persönlichkeiten an oder irgendeine 0815. Sportsendung mit Leuten, die du nicht kennst? Ja, oder,
die Zeit von Sendungen ist over, Digga.
Das ist, what I'm saying. Das ist nämlich genau, wie sich das gerade ändert. Ja. Das ist, du schaust dir nur noch, es geht nur noch um diese Faces, um diese Big-Persönlichkeiten, die dann dir trotzdem diese Sportinformationen rüberbringen, aber die werden halt dafür big gepaid.
Bro, wenn ich ESPN wäre, und das spricht vielleicht jetzt gegen mein Business Acumen, wenn ich ESPN wäre, ich würde einen Weg versuchen zu finden, It Is What It Is heißt die Show von ehemaligem retired Rapper Cameron und Mace machen die Show. Ich würde versuchen, die Jungs in mein so Spätabendprogramm einzubauen.
Ja.
Weil deren Show ist ein bisschen, die Jungs sind ehemalige Rapper, die reden ein bisschen rougher, würde ich sagen. Ja, die labern manchmal ein bisschen scheiße. aber die wären, glaube ich, noch ein Angle, wo die bauen sich gerade eine riesen Audience auf, separat sozusagen, halt auf YouTube. Die haben, glaube ich, keine Fernsehdistribution. Okay. Aber solche Leute, weißt du, solche Konzepte würde ich schauen, dass ich die immer wieder ausprobiere, einbaue.
Was mit Shannon Sharp? Er ist ja auch bei ESPN raus, ne? Weil er hat ja auch sein Nightcap, er hat seine Club Shay Shay, was auch. Das sind so ein bisschen, wären halt andere Segmente, was vielleicht ESPN auch nochmal wie du sagst.
Ich glaube bei Shannon Sharp, also Shannon Sharp ist genau das Modell, was eigentlich auch passen würde. Ich glaube, bei Shannon Sharp ist das zu viel Smoke noch da. Sie hat weggegangen. Der ist ja weggegangen bei ESPN und ist, glaube ich, ja, oder ist rübergegangen zu, ist bei Fox Sports weg und dann rübergekommen zu ESPN und dann hatten die da das ganze Blow-up mit seiner Situation.
Ja.
Das heißt, ich glaube, den werden wir so schnell nicht wiedersehen. Der macht gerade auch sein eigenes Ding, der macht das gut. Die Leute, die das schauen, schauen das. Aber ich denke, dass die Zukunft eben sein wird, dass diese Fernsehsender versuchen werden, solche Persönlichkeiten sich sozusagen einzukaufen und dann denen das Ding überlassen. Jetzt in der kurzfristigen Zeit heißt es aber, es tut mir leid, Leute, wir werden einfach viel, viel mehr Stephen A. Smith und Patrick McAfee auf ESPN sehen. Ist ein bisschen, weil die Jungs haben das Ruder in der Hand jetzt erstmal.
Ja.
Bis die
auf jeden Fall. Ich meine, krass ist, Stephen A. Smith hat ausgesprochen sich darüber, vor allem Ryan Clarks Entlassung war dagegen. Er fand das nicht okay. Der meinte, wenn ich irgendwie in Charge wäre oder wenn ich mehr Macht hätte, würde ich auf jeden Fall das rückgängig machen und versuchen, ihn hier zu halten. Aber im Endeffekt, er benefitet davon, dass er weg ist. Weißt du? Das ist, was es ist. War schon so tief drin, denkt er sich, oh, ich hätte ihn gerne noch hier, aber hey, meine Taschen werden ein bisschen voller sein dadurch. Also.
Bro, glaubst du, dass die Erfindung von First Take ein overall Benefit oder ein Minus war für den Sportjournalismus? Weil ich finde, es gibt gerade interessante Leute. Echt? Pablo Torres auf YouTube, der macht so Deep Investigations und sowas.
Echt? Okay. Also ich persönlich, ich fand First Take immer gut. Also ich weiß nicht, ob ich da in der Minority bin oder ob ich da einer der wenigen bin. Ich fand's cool, ich fand die Discussions cool, ab und zu mal ein bisschen heated. Aber overall danke ich, dass das dem Sender geholfen hat. Aber wie siehst du das?
Also ich glaube auch, also sicherlich hat es dem Sender geholfen und ich glaube, es hat auch so ein Moment in der Zeit, das war so eine Period of Time noch, als bevor jetzt Social Media und alles und Clips und sowas so gepoppt sind, wo du es einfach gewohnt warst, du hast den Fernseher angemacht, du hast da die zwei oder drei, vier Gesichter nebeneinander gesehen, die irgendwie diskutiert haben und sowas. Aber ich finde, mittlerweile ist dieses Format ein bisschen so ausgelutscht.
Ja.
Also ich finde, die sollten sich echt überlegen, ob sie irgendwas Neues finden können. Weil ich bin mir sicher, es gibt da draußen irgendwelche, du hast gerade gesprochen, Gen Z, Gen Alpha Kids, irgendwelche Sportstreamer, Sport-YouTuber, die spannende Sachen machen. Ich finde sogar auf Twitter, finde ich teilweise so Coaches, die ultra spannende Breakdowns machen von Run-Schemes oder Verteidigungen oder jetzt auch beim Fußball so Analysen, wie der Ballbesitz dargestellt wurde. Ich finde,
das sind ja einfach normale Leute, ne, die halt ein riesen Fan von dem Sport sind und einfach selber das analysieren.
Ja, und, ja, das ist krass. Ich finde, es gibt so viele spannende Sachen da draußen in Sport und Medien und in dem Overlap, die wir aber irgendwie noch nicht im Fernsehen sehen. Vielleicht ist es jetzt der Move dahin, dass die gesagt haben, hey, wir müssen die ganzen alten Gesichter raus, damit wir jetzt irgendwie ein paar neue Konzepte reinbringen können. Aber ich finde so das ewige, oh, wo wird LeBron James diese Saison spielen? Zum 100. Mal. Ich meine, das ist irgendwann so, all right, Kendrick Perkins, so danke für deine Contribution.
Aber ja,
so,
klar.
We got it.
Ja, wir werden sehen, Mann. Oh.
Aber Was haben wir noch?
Wir haben Tom Brady, Mann. Erzähl, was ist mit deinem Teamkollegen los, ey? 48 Bro, Jahre alt, Mann, und er benimmt sich ein Clown da draußen, ey.
Für alle, die nicht chronisch online sind, Tom Brady ist semi-viral gegangen recently, hier vor ein paar Tagen, weil er und Logan Paul gerade eine neue Kampagne gestartet haben, dass sie anscheinend Beef haben. Das Ganze hat angefangen bei einem Fanatics Fanfest-Präsentation, wo Tom Brady Logan Paul auf der Bühne geslappt hat. Guten Will Smith-Slap auf die Backe. Das Ganze ist natürlich gestaged, also es fühlt sich ultra gestaged an natürlich, so ein bisschen die Jungs rennen Script. Beim World Cup Final haben die so ein Video gemacht, wie sie sich so gegenseitig Stinkefinger zeigen, oben in den Stands, in den Boxen und sowas. Und das hat mit so jetzt dazu geführt, dass Leute diskutieren, ob Tom Brady gerade seinen GOAT-Status kaputt macht mit diesen ganzen cringen Moves, die er macht. Ja, das hat ein bisschen angefangen, dass er so all-in auf Krypto gegangen ist, direkt bevor der große Sam Bankman-Fried Bust war hier in den USA und ein Haufen Leute da ultra viel Geld verloren haben. Es ging weiter, dass er wirklich für alles mittlerweile Werbung macht. Also ein Spieler, der dafür bekannt ist, dass er während seiner aktiven Zeit nie Cola getrunken hat, nicht mal das Essen von der Facility gegessen hat, sondern speziell gekochtes Essen von seinem Guru/Coach bekommen hat, und jetzt halt Werbung für Pizza Hut macht oder Werbung für Fanatics macht, eine Company, die bei den amerikanischen Fans nicht sehr beliebt ist, weil die eben dafür sorgen, dass die Trikotpreise immer weiter nach oben gehen und solche Geschichten. Also er macht so immer mehr Divorced Dad Moves, nennen die Kids das. Und da muss ich dich fragen, so wie hast du die ganzen Moves mitbekommen? Wie kommt es bei dir an? Glaubst du, dass da ein bisschen sowas von der Legacy gerade kaputt geht, von dem Image, das wir von ihm hatten, oder ist es halt ein Teil davon, ins Retirement zu gehen?
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es seinem Image nicht hilft. Ich denke, du hast das Wort getroffen. Es ist cringe. Es ist ein fast 50-jähriger Mann, sich so benimmt. Ist es für Attention? Ist es wirklich ein PR-Move? Ich weiß nicht genau, was der Plan ist dahinter, aber mir taugt es absolut nicht. Alter, dieses Logan Paul, das ging ja los irgendwie vor ein paar Monaten, als die in diesem Flag-Tournament da irgendwie in Saudi-Arabien spielen sollten oder was auch immer, und irgendwie da ging so ein bisschen Smack-Talk los und seitdem haben die da irgendwie Beef und dieses Back and Forth und dann diese gestellten Fotos, Finger zeigen, Alter, sowas, ich pack sowas gar nicht, Alter. Aber was funny ist, ja, das ist funny mit den Werbungen, dass du das ansprichst. Ich habe letztens gesehen, er macht jetzt Werbung für Coconut Water. Hast du gesehen, wie das Coconut Water? Good Nut. Good Nut, Bro.
Good Nut.
Bro.
Good Nut like, Water.
Dog, are you crazy?
Oh, come on, Bro.
The Good Nut. Ich weiß nicht, für Leute, die es nicht verstehen, ich will es nicht erklären, aber wie würde man das raus? The
Nut, Alter. Das ist eine gute Nuss.
Eine gute Nuss, genau. Crazy, also so, ich weiß nicht, ob das noch was mit seiner Scheidung zu tun hat, dass er ein bisschen noch durch was durchgeht, oder so eine Midlife-Crisis, was auch immer er hat, aber er hat das ja alles nicht notwendig, Mann. Er hat einen 300-plus-Millionen-Vertrag mit Fox, Er hat unzählige Millionen als Spieler gemacht. Ihm geht's gut. Er ist den GOAT-Status. Er ist der erfolgreichste NFL-Spieler aller Zeiten. Bitte, Alter, leg das nicht aufs Spiel und stell dich so dar. Weißt du, ich glaube, das ist es einfach nicht wert. Und ich sehe den Sinn dahinter nicht. Also mir taugt's nicht.
Ja, also diese Logan Paul-Nummer ist anscheinend angelegt wahrscheinlich darauf, dass er in WWE ein bisschen reingehen wird, dass die sozusagen WWE-Match gegeneinander haben.
Laber doch nicht.
Irgendwas in der Richtung performen. Er ist ja in der Ownership-Gruppe von den Raiders drin, ein anderer Co-Owner da drin, owned ein Teil von der WWE irgendwie und deswegen ist wahrscheinlich die Connection zustande gekommen. Schau mal, Bro, ich war ja in New England für einige Jahre weniger als er. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie crazy es gewesen sein muss, in den early 2000s in New England gewesen zu sein. Und diesen da oben, dieses Scheißwetter Jahr für Jahr, diesen Lifestyle, dieses happily miserable Mindset, dass du komplett miserabel bist, weißt du, ich meine, dein Leben alles vernachlässigst, deine Familie, um da jetzt in New England Football zu spielen, für Jahre lang mitgemacht hast, dann bist du jetzt sozusagen frei, du kannst machen, was du willst, Football ist ja nicht fertig, du kannst endlich mal rausgehen und all die Sachen nachholen, die du irgendwie vielleicht verpasst hast. Ja. Sau rauslassen. Also ist ja auch, boah, ich will jetzt echt nicht so tragisch werden und ich habe auch den größten Respekt vor Tom, Mann. Das ist echt, Quarterbacking, das ist der GOAT, weißt du, der hat Sachen gemacht, oh, das bedeutet so viel. Ja. Mhm. Und jetzt machst du halt, du machst gerade Sachen, wie wenn du irgendwie einfach nur ein anderer Influencer wärst.
Yeah. Weißt du, mein, du machst Sachen, wenn du das Bruce Geld brauchen würdest, das ist es so. Okay, ja, ich muss hier ein paar Millionen machen. Was natürlich viel Geld, aber nicht für dich. Wir wissen alle, wie reich du bist. Verstehst du? Und daher kommt es so, okay, wenn du verzweifelt bist und Geld brauchst, dann ist es eine andere Geschichte. Aber nicht für ihn, Alter.
Ja, also ich finde es halt, wäre halt stark gewesen, dadurch, dass er diesen Status hat, dadurch, dass er Tom Brady ist. Er ist der GOAT. Hat seine Stimme ja sehr, sehr viel Gewicht und sehr, sehr viel Autorität. Und du kannst diese Stimme ja nutzen und dieses Gewicht nutzen, um die Leute in die Richtung zu schieben, von den Werten, an die du selber glaubst. Also Tom selber ist ja jemand, der ultra diszipliniert, Ernährung, Training etc. Das sind ja alles also Sachen, wie du dich um deinen Körper kümmerst etc. Du könntest auf eine Kampagne jetzt gehen in der Second Half von deiner Hälfte von deinem Leben und von deiner Karriere, wo du sozusagen das priorisierst und dein Gewicht nutzt und Companies unterstützt, die deiner Vision und deinen Werten entsprechen. Aber es fühlt sich gerade an, wenn du einfach nur den nächsten Check nimmst. So, wenn jemand einen groß genug Check kommt, so, hey, Pizza. So, ja, Coca-Cola. Hey, great.
Absolut. Und das ist ein bisschen, er verkauft sich ein bisschen, weißt du? Ja. Und er steht nicht zu seinen Werten wirklich. Also so sieht's aus von außen. So sieht's aus. Ja. Man weiß nicht, was da genau natürlich, ob da mehr dahinter steckt oder nicht, aber außenstehend, ich finde es nicht der beste Look.
Ja.
Schade.
Schade. Schade. Schade, Boys. Don't do it.
Hey, stay true to yourself, man. Okay, ja, lass uns abrunden mit der letzten Story hier. Ryan Gold, erster Wettskandal im NFL Front Office. Sheesh. Okay, lass mich kurz hier die Story lesen. Die NFL kämpft seit Jahren mit dem Thema Sportwetten. Bisher standen vor allem nur Spieler im Fokus. Jetzt hat es erstmal ein Front Office Official getroffen. Und zwar hatte er ist was ist sein Job?
Bei den Cardinals, glaube ich.
Er ist, glaube ich, im College, Head of College Scouting. Ja. Und hatte einen Parlay. Ein Parlay ist, wenn du mehrere Wetten gleichzeitig hitten musst. Und hatte fünf Dinge haben, mussten gleichzeitig passieren. Auf die ersten fünf Picks der Cardinals gesetzt. Er hatte nur $25 drauf gesetzt. Aber über $700,000 gewonnen. Also es war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das gehittet hat. Also, das mussten halt krasse Odds gewesen sein. Was für mich die große Frage ist, weil die NFL und diese ganzen Wettgeschichten und diese Wettwebsites, die sind natürlich alle in Cahoots. Sie sind natürlich riesen Sponsoren der NFL.
Ja.
Glaubst du, das ist so ein bisschen, die sind zu eng miteinander und das ist einfach so ein bisschen, da ist einfach die Temptation sehr groß, da einzusteigen, weil das eben so promoted wird?
Ja, ich glaube, wir müssen halt einfach darüber reden, wie wenn es halt wirklich Wetten sind. Also das Ding ist ja immer dieses Polymarket und Kalshi, was hier in den USA kommt, ist ja sozusagen ein bisschen außen vor, weil es nicht Wetten ist, es ist Traden auf Zukunftsoptionen, Sachen, die passieren können, was weiß ich. Mhm. Und ich glaube, da fängt es an, dass es ein bisschen so verschwommen wird. Ich glaube, Sportwetten gab es ja auch schon da davor. Sportwetten gibt es ja schon seit Jahren und es gab immer die klare Regel, hey, du kannst auf nichts von der NFL wetten, ansonsten bist du sofort für ein Jahr gesperrt. Mhm. Punkt aus, Komma, keine Diskussion. Und ich denke jetzt mit dieser neuen Innovation im Wettbereich, haben wir auf einmal angefangen, das ein bisschen anders zu behandeln und Leute haben gedacht, dass sie mit dieser Technologie irgendwie um die Regeln drumherum kommen und sowas. Und es ist ja, die Technologie findet dich nur noch mehr. Die haben auf ihrer Seite Algorithmen, die sehen, hey, da hat jemand einen 5-Leg-Parlay gehittet. Auf keinen Fall ist es irgendwie wahrscheinlich, dass es legit ist. Und sobald du sowas abziehst, Digga, die investigaten dich sofort. Die finden raus, wer du bist, wo du arbeitest, was du machst.
Deine ersten 5 Picks und du hast ja alle 5 richtig. Weißt du, wie unwahrscheinlich das ist, dass das passieren kann? Aber was aber auch krass ist, es ist auch unwahrscheinlich, dass selbst wenn er im Front Office ist, dass er es richtig hat. Weil du weißt ja nicht, wer noch übrig sein wird.
Ja,
das ist schon krass, das Ding.
Vielleicht war das so ein bisschen, entweder war das Teil von seiner Justification, dass er gesagt hat, hey, ich gewinne es eh nicht. Oder dass er gesagt hat, so, hey, ja, das ist so unwahrscheinlich, das wird mir niemand übel nehmen. Aber ja, das kannst du einfach nicht machen. Und ich denke, da muss eine klare Separation ein bisschen wieder rein. Ist natürlich verständlich, dass wir davon profitieren, wenn Leute in Sportwetten machen und sowas, aber ich denke, es sollte eine klarere Distinction geben. Ich denke, zum einen, als aktiver Sportler oder sowas, hast du nichts damit zu suchen, irgendwie das Ganze zu promoten. Es gab ja auch einen anderen Deal, ich glaube, Polymarket war es nicht, oder DraftKings. Die haben einem wettsüchtigen Dude so Cameo-Clips von einem Big-Time-Baseball-Spieler zugeschickt, während er gerade seine ganze Hab und Gut von seiner Familie verzockt hat, also damit er weitermacht. Der war in so einem VIP-Programm, wo er dann so eine personalisierte Message bekommen hat, glaube ich, Bryce DeChambeau. Genau, hat ihm so eine Message geschickt, so, hey man, so good luck, I hope you all your parlays are hitting next und bla bla bla. Und er hat damit geendet, dass der Typ halt Selbstmord begangen hat anscheinend. Ja, und ich, das ist halt das Ding, so damit wollen wir nichts zu tun haben. So machst du das Ganze sehr, sehr eklig. Es ist okay für mich, dass es legal ist, die Leute sind erwachsen, du musst Leuten ihren eigenen Entscheidungsspielraum geben, aber lasst uns als Sportler, als aktive Teilnehmer davon, als Leute, die auch Journalisten sind und sowas, da einen Schritt zur Seite nehmen und nicht jedem Promotion-Check hinterher rennen, wie wir es gerade kritisiert haben, damit das Ganze sauber bleiben kann.
Mhm.
Das war's ja.
Ich habe gerade nachgeguckt, die NFL nimmt 35 Billionen Dollar ein pro Jahr von Wettsponsoren.
Ja.
Deshalb, das ist halt ständig in deinem Gesicht, egal in welches NFL-Stadion du gehst, egal welches Game du anguckst, Werbung, da sind immer Wettwerbungen. Die größten Stars der NFL, NBA, you name it, jeder macht Werbung für irgendeine Sportwebsite oder Sportwetten-Website. Es ist einfach, es ist schwierig ab und zu. Und ich sag's, wie es ist. Jetzt, wo ich nicht mehr aktiv bin, ey, ab und zu mal, ich habe auch meinen Kalshi-Account, weißt du, mir bockt es. Ich bin sehr Schwabe und ich bin da auch sehr verantwortungsvoll, aber mir taugt es auch ab und zu mal hier ein bisschen was zu wetten. Ich bin ein riesen Casino-Typ, das ist auf jeden Fall mein Ding, aber es ist einfach echt schwer und ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall, wenn das dir halt immer vorgeworfen wird. Du siehst es überall, wo du hingehst, dann einfach sagen, ey, es ist so easy money. Ich habe Insider-Information und da vielleicht mal, hey, wenn ich es vielleicht schaffe, dass niemand das rausfindet. Die Temptation ist halt schon schwer, weißt du, ab und zu.
Ja, also ich denke, die Landschaft hat sich geändert. Das ist wie mit allem, wie mit dem Fußball, mit dem VAR-Review und sowas. Leute werden sich daran gewöhnen müssen. Aber die Spielregeln, denke ich mal, die Spielregeln müssen jetzt ein bisschen festgestellt werden und eingehämmert werden. Boah, das ist wie gesagt, also ich, du, einige andere Homies, Jungs, Jungs taugt es. Und ich denke, das ist auch okay. Ich sag gar nicht, dass es irgendwie illegal sein muss. Aber ich glaube, dass halt die Spielregeln klar sein müssen. Und umso mehr die Ligen selber mit diesen Companies halt so tighte Verbindungen haben und die Spieler mit den Companies, umso kritischer wird es. Also das
Ja,
wird
ich
am
denke,
Ende des Schadens im Sport.
du musst da ein Example aus ein paar Spielern machen oder ein paar auch vor allem mit dem Typen jetzt einfach zeigen, hey, wir tolerieren sowas nicht und da wird eine harsche Strafe gemacht, also wird entlassen und eine riesen Geldstrafe oder was auch immer, also was dich auf jeden Fall abschreckt von dem Ganzen, wo du sagst, okay, hey, das ist es nicht wert. Oder damals, wie heißt der Spieler, der Receiver, der auch für ein Jahr weg war, Ridley, weißt?
Ridley, Calvin
Yeah.
Ridley.
Calvin Ridley war für ein Jahr, ist es das wert? Ein Jahr deiner Salary, ein Jahr deiner so oder so schon kurzen NFL-Karriere, die du hast, das aufs Spiel zu setzen? Ich glaube nicht. Und das, denke ich, hat viele abgeschreckt. Und ich glaube, sowas musst du machen. Wenn sowas passiert, dann musst du sagen, hey, boom, Konsequenzen sind harsch. Und das wird hoffentlich einige andere Spieler oder halt in dem Fall, also Front Office-Leute, einfach abschrecken und sagen, hey, wir fassen das gar nicht erst an.
Amen. Hi. Es ist Wort zum Mittwoch.
Zum Mittwoch.
Jungs und Mädels, Männer, Frauen und alle dazwischen außerhalb, danke fürs Zuhören. Hat gebockt, wieder die Themen durchzusprechen. Wie gesagt, wir versprechen weniger Fußball going forward. Wir sind wieder back on football. Die Football-Saison ist around the corner. Wir haben es geschafft. Ja, Mann, hat mich gefreut. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace.